Und dann beugt sich eben meine spätere Doktormutter so ein bisschen übers Mikrofon und sagt, na Herr Wolken, ob sich das jetzt noch lohnt?
Hingehört, Oldenburger Wissensschnack.
Moin und herzlich willkommen bei Hingehört, Oldenburger Wissensschnack. Heute für euch im Podcast ist Dr. Thomas Beuken, Juniorprofessor für Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft am Institut für Germanistik der Uni Oldenburg. Heute wollen wir darüber sprechen, wie sich Kinderbücher über die Zeit verändert haben und was sie eigentlich ausmacht. Außerdem werden wir erfahren, was es mit Tiptoy auf sich hat. Lieber Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wie immer, lieber Thomas, starten wir auch bei dir mit einem Blick auf deine Laufbahn, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt heute stehst. Und wie so oft gab es auch bei dir Wendungen. Alles angefangen hat nämlich bei dir mit einem Studium der Germanistik und der Sportwissenschaften. Das beides auf Lehramt an der Uni Oldenburg. Da schließen sich direkt viele Fragen an. Zum einen, kommst du gebürtig aus Oldenburg oder wie kamst du auf Oldenburg? Und wie kam es zu der Kombination?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich komme tatsächlich aus der Nähe von Oldenburg gebürtig, zum kleinen Dorf vor der Grenze vor Ostfriesland. Also ist noch nicht Ostfriesland, sondern noch also das letzte Dorf vor der Grenze. Und ich wollte zum Studium eigentlich gerne woanders hin. Und Oldenburg hat mir dann als allererstes die Immatrikulationsbescheinigung geschickt. Und dann dachte ich, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und habe mich in Oldenburg eingeschrieben. Und Jahre später habe ich dann herausgefunden, dass das quasi eine Gewinnungsstrategie der Universität Oldenburg ist, möglichst früh ihre Immatrikulationsbescheinigung rauszuschicken, damit die Leute sich einschreiben und dann so eine Hemmung haben, sich wieder auszuschreiben. Also so haben sie mich quasi gekriegt.
Mich auch.
Ach, ehrlich? Das hat Strategie. Ja. Genau. Ich habe mich tatsächlich auch ganz bewusst fürs Lehramt entschieden, weil also ich wollte tatsächlich gerne auch Lehrer werden. Deutsch als Fach war relativ klar am Anfang und dann habe ich halt überlegt, was so eine kluge Kombination wäre. Also so vom Herzen hätte ich mir auch andere Fächer vorstellen können, also Geschichte, Englisch, auch Mathematik. Aber ich dachte, ein zweites Fach mit wenig Korrektur wäre sehr sinnvoll und dann bin ich beim Sport gelandet.
Ja, perfekt. Aber dann hast du es doch aufgegeben, die Sportwissenschaften, hast dein Staatsexamen in Literaturwissenschaften gemacht und dann später auch promoviert in dem Bereich. Was hat schlussendlich dazu geführt?
Ich bin dann in der Literaturwissenschaft, in der germanistischen Literaturwissenschaft quasi hängen geblieben, weil mich dann meine spätere Doktormutter gefragt hat, was ich denn nach meinem Staatsexamen machen möchte. Und das fand ich eine sehr seltsame Frage für jemanden, der auf Lehramt studiert. Also das wäre so, als wenn man einen Zimmergesellen fragt, was er nach seiner Gesellenzeit machen möchte. Ja, Zimmermann. Und da bin ich zum ersten Mal so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe gedacht, naja, vielleicht gibt's ja was anderes als Lehramt. Und da mir die Literaturwissenschaft große Freude bereitet hat, dachte ich, naja, sagst du mal, ich weiß noch nicht. Und dann hat mich meine dann spätere Betreuerin meiner Doktorarbeit gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, zu promovieren.
Du hast dann einen Ruf bekommen auf eine W1 Junior-Dozentur. Wir haben ja schon öfter mal von Junior-Professuren gehört, aber was ist denn eine Junior-Dozentur?
Als ich dann promoviert wurde, habe ich dann das große Glück gehabt, relativ früh diesen Ruf nach Tübingen zu bekommen. Das ist eine Juniordozentur, das ist eine baden-württembergische Sonderkonstruktion. Also in Baden-Württemberg gibt es laut Hochschulgesetz die Möglichkeit, Lehr- und Forschungsprofessuren zu implementieren. Und es gibt sozusagen auch Vorstufen von diesen Lehr- und Forschungsprofessuren. Das wären eine Juniorprofessur für eine Forschungsprofessur und eine Juniordozentur für eine Lehrprofessur. Also ich sage immer kurz gefasst, ich hatte eine Juniorprofessur mit dem Schwerpunkt Lehre. Und das bedeutete, dass ich eben 12 Semesterwochenstunden, also 6 Veranstaltungen im Semester unterrichtet habe. Also es war wirklich mit relativ viel Lehrdeputat verbunden.
Also warst du dann doch noch ein bisschen Lehrer.
Ja, aber eben mit Leuten, die freiwillig sitzen und nicht unter Schulzwang hergetrieben werden. Das ist ein großer, großer Unterschied.
Ja.
Mich würde total interessieren, wie du jetzt darauf zurückblickst. Also es gibt ja viele Leute, die, um die Lehre aufzuwerten gegenüber der Forschung, genau das auch deutschlandweit fordern. Oder zum Beispiel in Großbritannien, wenn wir dahin gucken, gibt es den Senior Lecturer, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Wie hast du das für dich erlebt? Hättest du dir das auch weiter vorstellen können? Und könntest du dir das auch für ganz Deutschland vorstellen?
Ich glaube schon, dass es ganz gut ist, wenn man die Lehre auch aufwertet. Das, was im Bewerbungs- und Besetzungsverfahren zählt, in der Regel nicht die Qualität der Lehre ist, sondern das sind sozusagen die harten Fakten in der Forschung, Drittmitteleinwerbung, Zahl der Papers, Zahl der Zitationen und so weiter. Ich glaube schon, dass wir als Hochschuldozentinnen und Dozenten eigentlich sehr gut daran tun, auch Engagement in die Lehre reinzustecken, weil A ist das sozusagen der wissenschaftliche Nachwuchs von morgen. Es ist aber auch so, Oldenburg hat beispielsweise ja einen Schwerpunkt in der Lehrerbildung. Und ich halte das für ganz entscheidend, dass die dann auch eine gute Lehre bekommen. Klar, jetzt muss man überlegen, wie kann man das politisch quasi durchsetzen, wie kann man die Lehre auch in solchen Situationen wie Besetzungs- und Bewerbungsverfahren aufwerten. Ich glaube, am Ende hängt das an den handelnden Akteuren. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, solche Strukturen zu schaffen, wie sie eben in Baden-Württemberg irgendwie angelegt sind mit diesen Lehr- und Forschungsprofessuren, weil de facto ist es natürlich auch eine Zweiklassengesellschaft. Die Guten, das sind die Forschungsprofessuren und ja, die 1b-Professuren sind dann die Lehrprofessuren. Deswegen hat sich das also in der Praxis in Baden-Württemberg auch faktisch nicht umgesetzt. Ne? Also das ist sozusagen angelegt im Hochschulgesetz, aber sie machen es nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es dann eine Zweiklassengesellschaft geben wird. Ich glaube, dass man viel durch Haltung und Engagement machen kann.
Du jedenfalls bist dann aber auf eine Juniorprofessur zurück nach Oldenburg gekommen, auf die besagte Professur für Kinder- und Jugendliteratur. Hat dich einfach geografisch zurückgezogen nach Oldenburg? War Tübingen zu bergig? Ich könnte es verstehen.
Ach, Tübingen war nett. Also zum Arbeiten ist Tübingen ein ganz toller Ort und ich hätte mir auch vorstellen können, da länger zu bleiben. Wobei ich war jetzt auch am Ende 5 Jahre dort. Es ist ja nicht so, dass man unbedingt jetzt alles sich aussuchen kann. Also ich sag mal so, also meine Professur oder meine Juniordozentur in Tübingen hat ein Ablaufdatum. Das wäre dann 2020 wäre diese Dozentur ausgelaufen. Es gab auch keine Chance auf Verlängerung. Und dann habe ich 2019 den Ruf auf diese Juniorprofessur mit Tenure Track bekommen. Das heißt, mit der Aussicht darauf, dass diese Juniorprofessur nach Erfüllung bestimmter Leistungen in einer bestimmten Zeit eben verstetigt wird zu einer ordentlichen Professur.
Und du bist ja auch Vorstand der Oldenburger Forschungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur. Ist das eine der Sachen, die du erfüllen musst, oder kam das noch so nebenbei daran?
Also die Sachen, die ich erfüllen muss, die sind gar nicht so fixiert, sondern das ist schon mit einer gewissen Beinfreiheit formuliert, auch relativ allgemein, also Gremienarbeit muss man machen. Darunter zählt beispielsweise diese Vorstandsarbeit in der Forschungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur, aber auch Fakultätsrat, Institutsrat, solche Sachen, das ist Gremienarbeit. Dann ein ganz wichtiges Standbein ist Forschung. Also das heißt, da geht es um Forschungsoutput, also Paper und Monographien, die bei uns in der Geisteswissenschaft noch einen großen Wert haben. Und Lehre ist das dritte Standbein. Ja, also das heißt, man kann unterschiedliche Wege beschreiten, um dann erfolgreich evaluiert zu werden. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eben relativ früh auch schon Drittmittel eingeworben habe und dadurch eben in einer, glaube ich, ganz guten Situation dann so für mich auch emotional eigentlich war. Und dieses Engagement in der Forschungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur ist quasi ja organisch. Also wenn man Professor für Kinder- und Jugendliteratur ist, dann muss man sich auch eben in der Forschungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur engagieren. Und auch das ist ja etwas, was einen großen Vorteil bringt, weil es gibt sozusagen Strukturen, Kolleginnen und Kollegen vor Ort, mit denen man sich vernetzen kann und mit denen man gemeinsam auch Forschungsprojekte anstoßen kann. Und das ist insofern ist das eine Situation, in die ich mich gerne hineinbegeben habe.
Ja, es gibt auch noch eine weitere schöne Struktur, die es schon gibt, die sogenannte KIBUM. Da werden wir am Ende dieser Folge nochmal drauf zurückkommen. Für den Moment fragen wir uns natürlich, was ist denn auf diesem Weg, den du beschritten hast, mal so richtig schiefgegangen? Was war dein größter Fail?
Also ich glaube, der größte Fail, den ich hatte, der ist quasi vor meiner eigentlichen wissenschaftlichen Karriere gewesen, noch in meiner Studienzeit. Aber dieser Fail hat mich auf mehreren Ebenen wahnsinnig geprägt. Zumal der mit meiner späteren Doktormutter war, die ich, also zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass sie meine Doktormutter werden wird. Mhm. Das war bei mir irgendwie im vierten oder fünften Semester. Und ich hatte bei meiner späteren Doktormutter eine Vorlesung. Im großen Hörsaal im Audimax. Also da waren auch tatsächlich so irgendwie 300 Studierende oder so. Und also meine spätere Doktormutter, die kannte mich auch, weil ich bei ihr den Einführungskurs hatte und eine ganz passable Klausur geschrieben habe. Also sie wusste sozusagen, wer ich bin. Und sie hatte leider auch ein verdammt gutes Namensgedächtnis, muss ich sagen. Denn ich bin 10 Minuten zu spät gekommen zur Vorlesung. Und dann habe ich diese Tür aufgemacht im Audimax und wie das denn immer so ist, die sitzen natürlich alle an den Rändern, ne? Also niemand setzt sich irgendwie in die Mitte, dass man irgendwie noch irgendwie reinhuschen könnte oder so. Ja, ne, alle Randplätze belegt und dann bin ich so langsam den Hörsaal hineingegangen, dann geht man die Stufen so runter und dann merke ich so, wie meine spätere Doktormutter aufhört zu sprechen und vom Pult so hoch guckt und mich anschaut. So, und bei den anderen 300 Studierenden, Moment, was, wie, wieso hörten die auf, wo guckt die hin? Und dann gucken so langsam, aber sicher alle irgendwann auf mich, wie ich so langsam diese Treppe runtergehe, in die erste Reihe gehe, weil da ist ja noch was frei, ja, und mich da so reinquetsche. Genau. Und dann meine Jacke ausziehe, dann das Buch raushole, dann den Zettel und den Stift raushole. Und dann beugt sich eben meine spätere Doktormutter so ein bisschen übers Mikrofon und sagt, na, Herr Beuken, ob sich das jetzt noch lohnt?
Und oh je.
Seitdem bin ich nie wieder irgendwo zu spät gekommen. Ja, und war damals natürlich auch noch nicht so schlagfertig zu sagen, ja, bei Ihnen lohnt es sich doch immer. Das hätte man eigentlich sagen müssen, aber das kam mir da nicht über die Lippen. Das war, glaube ich, wirklich mein größter Fail. Und wie gesagt, den nehme ich mit und diese Anekdote, die hören sehr viele Studierende von mir auch in meinen Seminaren, wenn sie mal zu spät kommen.
Sehr schön.
Dann wollen wir uns doch mal gucken, ob uns dein Fachwort des Tages heute auch prägt und wir dann einen Begriff lernen, den man danach nie wieder vergisst. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Welchen Begriff aus deiner Forschung dürfen wir erraten?
Ja, also ich habe jetzt einen Begriff mitgebracht, der kommt gar nicht sozusagen aus der neueren deutschen Literaturwissenschaft, sondern tatsächlich aus der Kinder- und Jugendliteraturforschung. Also bezieht sich sozusagen auf Kinder- und Jugendliteratur. Und dieser Begriff heißt Doppelsinnigkeit.
Okay. Ich habe einen Verdacht. Wir lernen ja besser, wenn wir es über verschiedene Kanäle hören. Also zum Beispiel, wenn ich etwas lese und es gleichzeitig höre als Tonspur parallel. Und Ähnliches könnte ich, also man erlebt es in dem Moment doppelt über zwei verschiedene Sinne. Und das ist die Doppelsinnigkeit, sage ich. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin nah dran, Bianca.
Ja, aber ich muss jetzt was komplett anderes raten. Das wäre sehr langweilig. Deswegen gehe ich dann halt in die andere Richtung und sage, Doppelsinnigkeit kann ja auch im Wort Sinn nochmal was Doppeltes sein. Nicht so ganz wie ein Teekesselchen, sondern wenn in einer Geschichte zum Beispiel eine Parabel genommen wird oder eine Erzählung in der Art, wie sie erzählt wird, den Inhalt widerspiegelt, dann ist nicht nur das, was da passiert und was gesagt wird. Ich formuliere das immer sehr kompliziert, nicht wahr? Aber ich weiß ja, was du meinst. Dann ist nicht nur das, was gesagt wird, der erste Sinn, sondern der zweite Sinn ist, dass sich das auch widerspiegelt. Zum Beispiel, wenn die Person dann sagt, ihr geht es emotional im Reise dieses im Laufe dieser Reise, die sie da antritt, irgendwie schlechter. Und gleichzeitig muss sie durch Feuer warten und ihre ganzen Klamotten verbrennen. Dann ist das doppelsinnig. Sie sagt es, aber es passiert auch in der Erzählung. Mhm. Ich glaube, du warst näher dran kommen.
Thomas, hast du sie verstanden?
Ja, ich glaube, dass ich Bianca verstanden habe.
Ist aber komplett falsch.
Aber nee, komplett falsch nicht. Du bist eigentlich, glaube ich, sogar noch näher dran als Steffen.
Oh, also, okay.
Mist.
Also die Herleitung über den Begriff Sinn ist natürlich total klug. Aber hier ist nicht sozusagen der Wahrnehmungssinn gemeint bei Doppelsinnigkeit, sondern sozusagen ein doppelter Sinn, der in einer, ich sag jetzt mal, Geschichte zum Beispiel steckt. Also es geht sozusagen um zwei Sinnebenen. Also es gibt sozusagen die Idee, dass beispielsweise Kinderliteratur von Kindern auf der einen Sinnebene verstanden wird, von Erwachsenen, die notwendigerweise ja mitlesen, weil sie es vorlesen, aber auf einer anderen Sinnebene. Und das ist meine Doppelsinnigkeit. Ich habe auch ein Beispiel.
Ich habe auch ein Beispiel.
Ihr kennt bestimmt von Janosch, Oh, wie schön ist Panama.
Ja.
Und da gehen ja Tiger und Bär auf den Weg und suchen Panama und fragen ganz viele Tiere, wie der Weg nach Panama ist. Und an einer Stelle kommen sie an den Fuchs. Und dann heißt es, sie kamen beim alten Fuchs vorbei, der gerade mit einer Gans seinen Geburtstag feiern wollte. Und diese Formulierung, der gerade mit einer Gans seinen Geburtstag feiern wollte, ist sozusagen doppelsinnig. Kinder, so die Idee, dechiffrieren nur die Ebene, die feiern jetzt zusammen den Geburtstag, während Erwachsene die Ebene dechiffrieren, der Fuchs schlachtet oder frisst aus Anlass seines Geburtstags die Gans. Ob das jetzt aber so stimmt und ob Kinder wirklich nur diese eine Ebene dechiffrieren, das würde ich zum Beispiel bezweifeln, denn empirische Studien dazu gibt es überhaupt nicht. Das ist sozusagen ein heuristisches Modell.
Okay,
ich verstehe. Das ist also so ein bisschen wie das Haustier, was gestorben ist, was dann nur auf Kur ist.
Ja, so ähnlich, genau. Ja. Nur, dass es sozusagen hier um die Rezipierenden geht und man unterstellt sozusagen Kindern, dass sie weniger verstehen würden und Erwachsene verstehen sozusagen noch eine zweite Ebene. Von Felix Salten gibt es einen ganz berühmten Roman, Bambi. Also Bambi wurde dann von Disney 1943 verfilmt, aber geht eigentlich zurück auf einen Roman von Felix Salten aus den 20ern. Und da gibt es so eine Ebene der Psychoanalyse zum Beispiel mit drin. Und das verstehen Jugendliche nicht, die den Originalroman lesen, aber vorinformierte Erwachsene würden das verstehen. Nur das krankt natürlich an der Idee, dass Erwachsene grundsätzlich besser verstehen würden, was sie da lesen. Weil, also das würde ich zum Beispiel bezweifeln. Das hat eher was mit Sozialisation und so weiter zu tun, ne? Also ich glaube, dass es Siebenjährige gibt, die können besser sinnverstehend lesen als 30-Jährige. Und deswegen ist das eben nur ein heuristisches Konstrukt Doppelsinnigkeit und nichts, was empirisch irgendwie belegt sei.
Ist eigentlich die perfekte Überleitung, denn gerade wenn man sich so über Kinder- und Jugendliteratur Gedanken macht, vor allem im historischen Kontext, so wie du das betrachtest, fallen wahrscheinlich den ersten erstmal Grimms Märchen ein, die halt im Original recht brutal sind. Und du sagtest gerade, manche Dinge werden vergessen oder verdrängt. Aber es findet ja auch tatsächlich statt, dass Dinge rausgestrichen und jetzt im Nachhinein abgeändert werden. Und damit bin ich jetzt schon mittendrin in deiner Forschung. Wie wird Literatur heutzutage zensiert und inwieweit verfälscht ist das, worum es eigentlich geht?
Ui, ja, also das ist auch eine sehr große Frage, ne? Und auch schon so eine politische Frage. Also,
du musst sie nicht politisch beantworten.
Nee, also ich tue mein Bestes, die so zu beantworten, wie ich sie aus meiner Wissenschaftsposition her beantworten kann. Also das ist ja ein großer Vorteil. Also ich bin ja kein Akteur innerhalb des Feldes, sondern mein Privileg besteht darin, von außen quasi zu beobachten, wie das Feld Kinder- und Jugendliteratur, das System funktioniert. Und das finde ich total spannend, welche Diskussionen es da gibt, um die Frage, was man streichen darf, wie man Dinge umschreiben soll oder müsste. Und ich glaube, da gibt es keine ganz einfache Antwort einfach drauf. Also als historische Artefakte sind diese Texte natürlich erstmal in ihren gesellschaftlichen Werte- und Normsystemen verankert. Und das sieht man bei manchen Texten stärker und bei anderen weniger stark. Also man sieht das denn bei Texten, die Begriffe haben und verwenden, die wir heute als auch zu Recht rassistisch wahrnehmen. Also bei Pippi Langstrumpf wurde in der deutschen Übersetzung schon 2009 eben der Südseekönig eingesetzt für eben den König mit dem N-Wort. Es gibt immer wieder die Diskussion bei Michael Endes Jim Knopf, ob eine rassistische Wendung aus der Figurenrede getilgt werden müsste oder nicht. Der Verlag hat sich dafür die Lösung entschieden, diesen Begriff stehen zu lassen und ihn durch Frequently Asked Questions zu erläutern. Also das ist alles ein hochinteressantes Feld, finde ich. Es ist auch total normal, dass man das macht, weil es eben eine Literatur ist, also Kinderliteratur insbesondere, die ihren Sitz im Leben hat. Also wir benutzen alle Kinder- und Jugendliteratur, zumindest alle, die Kinder haben. Ja? Kinderliteratur wird vorgelesen. Ich glaube, Schillers Die Verschwörung des Fiesco zu Genua wird nur noch selten jenseits von Theaterbühnen rezipiert oder vielleicht noch mal in der Universität, ist auch kein Schulstoff mehr. Also das heißt, also diese Literatur hat einen ganz anderen Sitz im Leben und wir benutzen sie heute. So, und jetzt kommt es aber dazu, dass manche Texte stärker, manche schwächer, so ein Werte- und Normsystem mittragen, das unserem heutigen Werte- und Normsystem nicht mehr so ganz entspricht. Und dann kommt es zu Spannung. Die entladen sich mal stärker und mal weniger, mal emphatischer und weniger emphatisch. Aber ich glaube, das ist sozusagen das Phänomen. Und dann gibt's noch ganz andere sozusagen Nebenschauplätze. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab jetzt vor einiger Zeit diese große Diskussion darum, dass ein amerikanischer Verlag, glaube ich, die Werke von Roald Dahl neu auflegen wollte. Roald Dahl, das ist ein englischer Schriftsteller, der hat Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben. Oder der fantastische Mr. Fox und so weiter. Da sind solche Begriffe drin wie ein enorm fettes Kind. Und der Verlag wollte sehr, sehr massiv eingreifen und wollte solche Begriffe wie Fett tilgen und nur noch enormes Kind einfügen. Oder bestimmte Berufsbezeichnungen, die gegendert sind. Also so eine Gruppe von Frauen wird in einem Roman von Roald Dahl als Sekretärinnen und Supermarktkassiererinnen bezeichnet. Und das sollte ausgetauscht werden in Top-Manager und Wissenschaftlerinnen. Und da fragt man sich auch, also möglicherweise werden dadurch auch andere Ungleichheiten und Rassismen ja erzeugt, wenn man diese Begriffe in dieser Form austauscht. Und das Ganze ist auch deswegen passiert, weil die Rechte an diesen Texten von Roald Dahl, die liegen gar nicht bei den Nachkommen von Roald Dahl, sondern bei einer externen Verwertungsfirma, die vor anderthalb Jahren von Netflix gekauft wurde. Und Netflix will sozusagen mit diesen Veränderungen quasi das Feld so anbahnen, dass sie das gut in ihrer Streaming-Plattform dann verfilmen kann. Und wenn man sich die Netflix-Serien anschaut, dann sind die natürlich total PC, ne? Also das ist schon etwas, was ganz klar für den amerikanischen Markt auch gedacht ist. Und solche Diskussionen finde ich hochinteressant. Sie werden immer schnell in diese Cancel Culture Richtung gedreht, aber ich finde, als sozusagen Verständigungsmodus über unsere Werte und Normen ist diese Auseinandersetzung hochinteressant. Und mal sind es monetäre Ziele, wie eben bei Roald Dahl, und manchmal sind es eben Aushandlungsprozesse über auch Begriffe, die eben heute aus der Zeit gefallen sind. Das würde man wahrscheinlich bei Texten von Goethe, Schiller, Kleist nicht in dieser Form machen.
Also würdest du sagen, auch Kinder- und Jugendbücher sind eben nur Kinder ihrer Zeit. Die wurden natürlich auch in einem geschichtlichen Kontext geschrieben. Und dass sich damit kritisch auseinanderzusetzen, kann uns auch einiges lehren, halt eben über die Zeit.
Ja, also ganz klar. Also das wäre so die Position, die ich als Literaturwissenschaftler einnehmen würde. Also ich bin Literaturwissenschaftler, der sich für historische Gegenstände befasst. Also ich bin eigentlich Literaturhistoriker sozusagen. Meine Schwerpunkte liegen in der Kinder- und Jugendliteratur des 18. bis 20. Jahrhunderts. Das sind alles historische Artefakte im Prinzip, die, wie du sagst, Kinder ihrer Zeit sind. Und wir müssen sie aus diesen historischen Kontexten auch verstehen. Weil ansonsten sagen wir mehr über uns als Lesende aus, als über die Texte. Nichtsdestotrotz, und das ist ja das Interessante, bleiben diese Texte ja aktiv mit ihrem Sitz im Leben bei uns. Ne? Also auch heute wird noch Pippi Langstrumpf vorgelesen, auch heute wird noch Jim Knopf vorgelesen. Und das hat was auch mit sozusagen Tradition und Tradierung zu tun. Also Leute, die heute Jim Knopf vorlesen oder Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter oder was auch immer, lesen das ihren Kindern vor, weil ihnen selbst Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf und Jim Knopf vorgelesen wurde. Und interessant ist nun zu gucken, wann fallen diese Texte quasi aus diesem Traditionszusammenhang eigentlich raus? Denn Texte wie Pippi Langstrumpf oder so, also die sind, wenn man jetzt wirklich mit einer postkolonialen Perspektive daran geht, ist ja sozusagen am strukturellen Rassismus nichts geholfen, wenn man einen Begriff austauscht. Die Südseebewohner werden immer noch, naja, schwierig dargestellt. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, bei Pippi Langstrumpf zum Beispiel eine Frage der Zeit, wann diese Sachen beginnen, noch spannungsvoller zu werden.
Von da aus würde ich gerne mal, fühlt sich jetzt an wie ein harter Cut, schlagen, aber zu einem anderen deiner Schwerpunkte, und zwar Materialität und Medialität. Also Kinderbücher, wie sehen die eigentlich aus und wie wird das genutzt, um interaktiv mit Büchern umzugehen? Zum Beispiel gibt es in dem Film Ich einfach unverbesserlich in irgendeinem Teil diese kleinen Handpuppen, dann kann man umblättern und dann ist da ein bisschen Stoff, dann kann man seine Finger da reinstecken und dann kann man auf jeder Seite kleine Sachen machen. Ist das damit gemeint?
Ja, genau sowas. Also ich interessiere mich total dafür, wie Kinder- und Jugendliteratur als Buch gemacht sind. Und auch das geht erstmal von einer ganz banalen Beobachtung aus. Also wenn man sich Kinder- und auch Jugendbücher in die Hand nimmt, dann sind da ganz viele unterschiedliche Typografien drin, teilweise andere Gegenstände, ne? Also so Filz oder so, was man sich anfühlen kann. Man muss Bücher drehen. Es gibt auch Bücher, die man zerschneiden muss und so. Das wäre alles so irgendwie mit Thomas Manns Zauberberg oder so irgendwie nicht denkbar. Und dann habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe dann auch gesehen, irgendwie im 18. Jahrhundert ist das auch schon so. Und im 19. Jahrhundert auch. Da gibt es so von Lothar Meggendorfer, gibt es so Bilderbücher. Da kann man so eine Lasche ziehen und dann bewegen sich die Figuren.
Ja.
Also das hat was mit Aktivierung der Lesenden quasi zu tun, dass sie was machen sollen. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt denn das? Und so eine Forschungsthese, die ich habe, ist, bei Kinderliteratur geht es eben darum, die Kinder in dieses Medium-Buch quasi erstmal heranzuführen, ja. Also man muss den Kindern zeigen, dass das ein Buch ist, was nicht unsere Wirklichkeit ist, sondern in dem quasi Geschichten stehen. Und wie macht man das? Indem man zeigt, was so ein Buch alles kann. Ja, man muss es drehen, man muss es blättern, man kann es zerschneiden, knicken und so weiter. Und bei Jugendliteratur ist es dann wieder ein bisschen anders. Da geht es auch ganz stark um Illusions- und Immersionsbildung. Also ihr kennt doch alle mit Sicherheit den Anfang von Michael Endes, die unendliche Geschichte. Auf der ersten Seite ist so ein Schild in Spiegelschrift, Antiquariat Karl Konrad Koriander. Mhm. Ja, aber so heißt es dann auf der ersten Seite, sah das Schild nur aus, wenn man vom Inneren des Antiquariats hindurchblickte.
Ja.
Ja, wir sitzen quasi jetzt mit dem Protagonisten Bastian im Antiquariat und blicken durch diese Glasscheibe hindurch. Und das ist total interessant, weil Ende hat das sozusagen von Anfang an auch so geplant, dass man da eine Spiegelschrift setzen sollte. Und das hat was mit Immersion zu tun. Das ist natürlich bei einem Buch, was um ein Buch geht, in dem sich der Protagonist quasi hineingesogen wird, ja, auch nur sinnfällig und total konsequent. Also das sind so die beiden Sachen, für die ich mich sehr interessiere. Also bei Kinderliteratur geht es sozusagen um die Markierung der Buchförmigkeit und das Einführen in die sozusagen Kulturpraktik Lesen, könnte man sagen. Und bei Jugendliteratur geht es um Immersions- und Illusionsbildung und um quasi Ausbildung ästhetischer Kompetenzen, könnte man sagen. Und das geht dann in der Erwachsenenliteratur interessanterweise verloren. Nicht so, dass nicht auch in der Erwachsenenliteratur irgendwie typografische oder buchförmige Auffälligkeiten sind, aber die werden immer sanktioniert, als Spielerei abgetan oder naja, das hätte man auch anders machen können und warum muss man das denn so und so machen und so. Und in der Kinder- und Jugendliteratur ist das aber überhaupt kein Problem. Ja? Also weil das eben nicht so stark als geistiges Kunstwerk wahrgenommen wird, sondern als irgendwie ein Ding. Ja?
Und tatsächlich sollte man seinen Kindern vorlesen, denn es gibt Studien, die besagen, je mehr Kindern vorgelesen wird, desto wahrscheinlicher ist ein guter Schulabschluss.
Ja, das ist tatsächlich so. Und dass es nötig ist, sieht man ja auch an der IGLU-Studie, die im Mai rausgekommen ist, wo 25% der Viertklässler nicht sinnentnehmend lesen können. Und das ist natürlich besonders fatal, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Lesen eine ganz entscheidende Kompetenz ist. Also, und ich denke das jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig kulturell, sondern, also ich meine, also WhatsApps oder andere Kurzmessenger-Nachrichten, die man lesen muss. Im Internet ist alles Text. Also ich glaube, dass wir in einer typografischen Gesellschaft leben, wo Lesen eine absolute Kernkompetenz ist. Und ich glaube einfach auch, dass das, Lesen macht ja auch Spaß. Also wenn man es kann, dann ist es etwas, was einem ja auch viele Möglichkeiten eröffnet. Und also insofern, also ich würde immer dafür plädieren, es ist auch egal, was man vorliest. Man kann auch Comics vorlesen. Das muss nicht irgendwie, keine Ahnung, die beste Kinderliteratur der Welt sein oder so, sondern einfach das, was Spaß macht. Und es gibt auch wirklich tolle und lustige Kinderbücher und auch tolle und lustige Jugendbücher. Also da lohnt es sich.
Und besonders viele davon kann man bei der KiBuM, bei der Kinderbuchmesse in Oldenburg erleben. Wir haben es eben schon ein bisschen angeteasert, dass du da auch mit involviert bist. Kannst du einmal kurz zusammenfassen und umschreiben, worum es bei der KiBuM geht, für alle die das vielleicht noch nicht kennen?
Ich tue mein Bestes. Also die Kinder- und Jugendbuchmesse, die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse, ist die größte nicht kommerzielle Kinder- und Jugendbuchmesse Deutschlands. Also kommerziell wäre die Frankfurter Buchmesse oder die Leipziger, also wo dann eben auch Stände von Verlagen sind. Das ist in Oldenburg nicht so. Wir versuchen, den Gesamtbestand eines Publikationsjahres aus dem Segment Kinder- und Jugendliteratur einzuwerben. Also wir sind darauf, wir hoffen, dass uns die Verlage dann auf Anfrage Exemplare ihrer Publikation schicken. Und so kommen dann jedes Jahr zwischen 2500 und bis zu 3500 Bücher zusammen, die dann während der Kinder- und Jugendbuchmesse ausgestellt werden und wo man einfach hingehen kann und ein bisschen reingucken kann und rumschmökern kann. Und dazu gibt es ein Rahmenprogramm, wo Autorinnen und Autoren zu Lesungen und anderen Veranstaltungen extra nach Oldenburg kommen. Und es gibt auch eine wissenschaftliche Begleitung, häufig in Form von Tagungen oder auch Ausstellungen. Und so gibt es eben seit beinahe 50 Jahren diese Kinder- und Jugendbuchmesse in Deutschland. 1974 zum ersten Mal durchgeführt und die hat sich, wie gesagt, mittlerweile zu einem echten regional und überregionalen Publikumsmagneten entwickelt.
Sehr, sehr schön. Ja, klingt spannend. Also das ist der Aufruf für euch da draußen. Guckt euch das doch gerne mal an, denn die KiBuM dieses Jahr findet schon in wenigen Wochen statt. Kannst du nochmal das genaue Datum sagen?
Also das wird in der zweiten Novemberwoche sein.
Wunderbar.
Sorry, ich habe es mir nicht eingetragen.
50 Jahre KiBuM, 50 Jahre Uni Oldenburg, das ist doch ein Grund zum Feiern, ein Grund zum Vorlesen. Ermöglicht euren Kindern einen guten Schulabschluss, lest vor. Steffen, damit sind wir fast durch.
Ja, ich möchte dich aber zum Abschluss unbedingt noch fragen, hast du ein Lieblingskinder- oder Jugendbuch? Eins, was du unbedingt empfehlen musst?
Also wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann sage ich immer einen Text von Walter Mörs. Walter Mörs ist bekannt vor allen Dingen durch diese ganzen Labyrinth der träumenden Bücher-Reihe, aber auch als quasi Erfinder von Captain Blaubär. Mhm. Und Walter Mörs, der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, was mittlerweile wieder neu aufgelegt wurde. Es gab es eine lange Zeit lang nicht zu erwerben. Das heißt, eine wilde Reise durch die Nacht. Und das ist deswegen ein ganz tolles Buch, weil es eine Geschichte ist, die entlang von Kupferstichen von Gustave Dure erzählt wird. Ein Kupfer, also ein Künstler des 19. Jahrhunderts, der unter anderem Illustrationen zum rasenden Roland oder zum Nibelungenlied geliefert hat. Und die greift Walter Moers raus und erzählt anhand dieser Illustrationen dann eine ganz tolle Abenteuergeschichte. Das ist ein wirklich schönes Jugendbuch, was ich jedem nur dringend ans Herz legen würde, der auch viel auf Bilder Wert legt. Steffen.
Sehr schön. Das nehme ich doch als Hausaufgabe und als Plädoyer genauso mit. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und weil wir jetzt auch am Ende schon so ein bisschen Richtung Spracherwerb gegangen sind, sei an euch da draußen nochmal gesagt, hört doch mal in Folge 20 rein. Da war nämlich auch schon unser Plädoyer und unser Fazit, lest den Kindern vor.
Ja, ich danke auch, dass ich da sein durfte. Das ging jetzt sehr schnell und hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, man konnte mich einigermaßen verstehen und
absolut, alles besser als nicht bei meinem komischen Fachwort. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 4 Wochen, wenn es wieder heißt Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.